Ich fange deshalb so an, damit es nachher leichter ist, das Video zu synken. Denn es ist schon extrem spät. Es ist Dienstag, es ist 19.15 Uhr, 19.16 Uhr fast schon. Der 10.11. Morgen ist der 11.11. Ein ganz normaler Tag hier in
Alaf.
Köln. Ja, eben nicht. Und ja, wir sitzen hier in unserem warmen Zuhause, haben es richtig gut, jeder von uns hat ein Dach über den Kopf. Keiner von uns muss hungern. Uns geht's allen gut. Und wenn ihr Leuten auf der Straße begegnet, die euch fragen, wollt ihr nicht für irgendwas spenden, dann müsst ihr mal dran denken, wir haben es alle echt gut und andere haben es nicht so gut.
Und dann geht ihr weiter.
Und dann überlegt ihr euch, wo ist der nächste fucking Apple Store, weil ich brauche den neuen Mac, der gerade parallel vorgestellt wird.
Oh ja, wir gucken gerade parallel live den Livestream von der Apple Keynote. Wo gerade das neue Betriebssystem vorgestellt wird. Mal gucken.
Guckst du oder hörst du oder guckst du, also machst du beides?
Ich guck nur, ich höre nichts. Ich habe nur, okay. Ich habe es hier auf dem iPad laufen. Ich habe dich nur auf den Ohren.
Ja, ich guck nämlich immer die ganze Zeit mit einem Auge rüber. Nee, ich höre es nicht und ich guck dann immer nur so, okay, was, da kommen halt immer diese nichtssagenden Folien, wo du denkst, okay, was wollt ihr damit sagen, ne?
Ja. Das ist so geil. Wenn man eine Sache lernt von diesen Keynotes, macht einfach Grafiken ohne Y- und X-Achse, also macht die Achsen dran, aber ohne jede Beschriftung. Vergesst, was ihr in der Schule gelernt habt und schreibt einfach bunte Farben dran und macht Pfeile dran mit dreimal mehr. Und wenn irgendwer fragt, schnell weiter switchen und einfach weiterreden oder einfach coole neue Sachen, dass keiner fragen kann, einfach sagen, 1 Trillion. Okay, was ist eine Trillion nochmal auf Deutsch? Egal, das nächste geile Ding kommt schon mal, bevor man überhaupt fragen kann, was passiert. Und Neural Engine sagt immer so, warum kannst du die Hausaufgaben nicht machen? Herr Petzer, meine Neural Engine hat meine Hausaufgaben gefressen. Ach ja, sorry, ja, klar, der selbstlernende Algorithmus. Es entschuldigt einfach alles. Kein Problem, ja, ja. Ich verstehe.
Es ist aber auch, wenn du mal wirklich drauf achtest, was da für Zahlen rumgeworfen werden durch den Raum. Ja. 3 Billionen Transistoren, 2 Milliarden Quadrillionen Operationen in der Millisekunde. Und dann denkst du so, okay, cool.
Ja.
Kann das auch Fotos
machen? Ja. Auch Es ist ja auch gerade die Zeit der neuen Konsolen und da wurden die, als sie vorgestellt wurden, also die kommen, ich glaube, heute ist die Xbox rausgekommen und nächste Woche kommt die PlayStation raus. Mm. Und da wurde auch immer verglichen und mit Teraflops um sich geworfen, wer wie viel Teraflops hat.
Ich dachte, Flop also, ist so schlecht.
Terra heißt für mich Erde und Flop, genau, ist der Sprung beim Hochsprung über die Latte. Also ich weiß nicht, was Teraflops sind, sorry.
Ja, Terra,
aber viel ist bestimmt gut.
Klingt gut, Mann. Ja. Terra-Mera.
Ja, absolut. Also, das ist schon sehr witzig, wenn man sich mal. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass bei diesen Keynotes und so, es wird halt einfach Schlag auf Schlag. So, bevor die Leute irgendwie großartig nachdenken können, einfach das nächste reingeballert, flashy, flashy, und dann ist das schon irgendwie cool. Mal gucken.
Stimmt.
Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte.
Verdammt. Also, gerade zeigen die irgend so Sachen, Spiele, Rennfahrer, Auto, Wörter, Teraflop.
Teraflop. Ich wollte zeigen, wie krass der neue Browser ist, dass man da irgendwie drin krasse Spiele auf irgendwie 60 Frames laufen lassen kann und so, vielleicht so Streaming-mäßig, keine Ahnung. Gab jetzt ja auch Gerüchte, dass irgendwie Apple das neue Apple TV wie so eine Konsole quasi rauskommt mit einem Gamepad und keine Ahnung was für Sachen.
Okay. So wirklich wie eine PlayStation, so in die Richtung?
Ja. Ja, tatsächlich. Mal gucken, wir werden es heute erfahren. Mal gucken, was passiert irgendwie.
Ach, stimmt. Ich bin gespannt, wie lange die geht. Die sind ja umgestiegen von, okay, wir machen so 7-Stunden-Präsentation, wo wir alles vorstellen, hinzu, wir machen so 20 kleine pro Jahr. Und ich war beim ersten, also es war für mich immer so ein Event mit Pizza und so ein bisschen so Nachtisch und irgendwie cool chillen und einfach mal eine Stunde mich zurücklehnen oder zwei. Und jetzt, wo die so viele Events machen, ist das nicht mehr das Gleiche. Das ist wie, als wenn du irgendwie jede Woche Super Bowl gucken würdest. Das wäre so, nach der dritten Woche würdest du auch denken,
Hast du das? Das habe ich tatsächlich nicht, witzigerweise. Weil ich finde, also bei solchen Sachen oder wegen Konsolenvorstellungen, keine Ahnung was, wo so ultrareiche Companies mega viel Geld einfach reinstecken, um dann eine flashy Präsentation zu bauen, die finde ich irgendwie immer einfach spannend. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach irgendwie krass, wie viel, was da alles passiert, weil einfach viel passiert und man sitzt nicht da und denkt sich, oh, ist ja langweilig, weil die dich einfach zuballern mit irgendwelchen Sachen, was halt zu viel sein kann, wenn es einen nicht interessiert, okay. Aber irgendwie holt mich das immer so ein bisschen ab, weil ich mir denke, oh, selbst wenn es nichts für mich ist, denke ich mir, oh, das ist mittlerweile möglich. Zum Beispiel gibt es ja dieses, bei Apple, die werben doch jetzt damit für Entwickler, dass es jetzt so eine App gibt, die quasi deinen alten Tag, also deinen alten Programmcode irgendwie automatisch übersetzt in den neuen Programmcode für das neue Betriebssystem, keine Ahnung. Das stelle ich mir mega krass vor. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber es klingt einfach mega krass.
Ich muss auch sagen, ich finde das immer sehr lehrreich, wenn du dir dann diese, weiß ich, perfekt durchgestylten, Hardcore rhetorisch abgestimmten Reden und Präsentationen reinziehst. Da kannst du ja, also kannst du echt nur von lernen, wenn du mal selber irgendwo eine Präsentation hältst, egal ob in der Schule, in der Uni, später im Job. Es gibt so ein paar Dinge, wie ich schreibe nichts auf die Achsel und sag fancy Wörter. Hilft in der Uni vielleicht nicht, in der Schule auch nicht. Aber ich sag's dir, Berufsleben, das ist eh scheißegal, was die Daten sind. Weil die meisten Leute sind eh einfach nur komisch, aber das ist ein anderes Thema. Da kannst du einfach irgendwas behaupten und es ist eh egal, wer der Lauteste gewinnt, so nach dem Prinzip. Dann kannst du lernen, laut
zu sein. Je besser du dich verkaufst, desto besser ist es. Aber so haben wir ja auch in der Schule schon unsere Präsentationen gerockt. Deswegen, also, wenn man ehrlich ist, je nachdem, welchen Lehrer man hatte, ging das.
Ja, aber es war halt ein bisschen Kompetenz auch irgendwann mal dabei. Weil was wir gut können, ist Wörter aufschnappen und die im richtigen Kontext wiedergeben, ohne zu wissen, was es bedeutet.
Das haben Sie gehört, liebe Zuschauer, als Max dachte, er könnte HTML programmieren. Da haben Sie live mitbekommen, wie sich das angefühlt hat.
Alter, ich bin gerade so geflasht von der Präsentation. Weil einfach nur, sorry, aber es sind gerade einfach nur um das, also die machen genau das, was sie die ganze Zeit beschreiben. Es kommt einfach in, also alle zwei Sekunden wechselt das Bild und es fliegt irgendwas Buntes auf dich rein. Dann steht auf einmal irgendeine gigantisch große Zahl, die nichts sagt, so 10-millionenfacher Zoom. Und denkst dir so, okay, so mir reicht oft einfach 25% mehr Zoom, aber okay.
Ja, ja, das ist echt crazy. Also ich habe das Gefühl, die machen relativ viele Spiele haben die eingeblendet, weil Mac ist ja eigentlich für alles bekannt, aber nicht für Spiele. Ich habe das Gefühl, weil Baldur's Gate 3, also relativ neues Spiel gerade, haben die irgendwie reingepackt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob die es so ein bisschen stärken wollen. Ich bin mal gespannt. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen TikTok-optimiert. Aber was ich gerade festgestellt habe, als es da um Photoshop ging, hast du eigentlich, ich habe dir mal bei Twitter vor einem Monat oder so mal, glaube ich, so einen Link geschickt, als Adobe ihre neue Photoshop-Shit da irgendwie vorgestellt hat. Hast du das mitbekommen? War so auf Twitter,
hast du mit den Videos gesehen? Das mit der Magic-Funktion, dass du so Drag-and-Drop-mäßig
dass du Leute lachen lassen kannst und so, genau. Das fand ich ganz schön crazy, weil so Deepfake-Video und so ist halt mega aufwendig und crazy, das zu machen. Aber dass du auf einmal dann den Ton von irgendeinem Bild, also nimm dir, ich habe mir so überlegt, kann man gar nicht ganz gut in Pella machen, irgendwann so bei NS-Zeit, nimmst du mal so ein Bild von so, weiß ich nicht, so, jetzt, also,
nehmen wir
so
Hitler-Rede
oder sowas. Ja, ich wollte jetzt nicht so eine KZ-Szene, das ist ein bisschen dramatischer, vielleicht einfach so eine Hitler-Rede irgendwie. Und du nimmst dann auf einmal, du gibst da Farbe rein, weil der kann ja Schwarz-Weiß-Bilder, macht der ja automatisch farbig für dich, wie es irgendwie passt. Und machst irgendwie die Leute alle und all diese Jubelschreie nimmst du den aus den Gesichtern raus und drehst den Regler auf traurige Menschen und so. Und dann kann man, glaube ich, ganz viel mit rum experimentieren und ganz gut dran klar machen, wie Bilder, gerade in Geschichtsbüchern und so, da sind ja mega viele Bilder immer drin. Man denkt immer, okay, das ist, so sieht das damals wirklich aus. Und wenn wir jetzt in so einer Zeit immer mehr leben, wo das eigentlich exakt nichts mehr heißt, sondern wo jeder quasi Schulbuchautor theoretisch sagen kann, ah, komm, ich mache das letzte Klassenfoto von mir und weiß ich nicht, zieh uns alle Uniformen an, mach uns alle ein bisschen happy und schwarz-weiß und dann auf einmal habe ich ein Abschlussklasse 1945-Bild. So, wäre nicht so professionell von dem Schulbuchautor, aber theoretisch ist halt richtig viel Shit damit möglich. Gerade jetzt auch in der Präsidentschaftswahl und so kann man sich ja gut vorstellen, was da alles möglich wäre, welche Bilder. Ich habe jetzt gesehen, heute ging irgendwie durch Twitter, dass jetzt vorm Weißen Haus angeblich ein Zaun aufgebaut wird, wo sich alle aufgeregt haben, so nach dem Motto, jetzt verschanzt der crazy Typ sich und keine Ahnung was. Und wo dann aber, das war so 2-3 Stunden war Aufschrei und danach kamen die ersten, nein, nein, Leute, das ist nur die Bühne für die neue Inauguration, heißt das, glaube ich, also diese Inamtnahme, so, wo man aber erstmal mit einem Bild quasi eine Message ins Internet bläst, die keiner großartig hinterfragt, weil das Bild sieht sehr eindeutig aus und wo danach erst die Leute gucken müssen und sagen müssen, ey, sorry, übrigens doch nicht. Und damit erreichst du aber wahrscheinlich nur 10% der Leute, die das Bild eigentlich gesehen haben. Und 90% denken weiterhin, oh, Trump baut gerade Zäune vors Weiße Haus. Und das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen, wie krass Bilder und auch so Videos, weil ich gerade so TikTok-mäßig meinte, so 15-Sekunden-Videos auf einmal für viele Leute News, Bildung, keine Ahnung was ersetzen. Ja, ich habe das bei TikTok gesehen. Ich habe letztens, meine Schüler heute im LK haben gesagt, Herr Pelzer, kennen Sie diese Dokumentation von so einem Ehepaar, die irgendwie mit 50 noch schwanger werden wollen und keine Ahnung was, wo ich meinte, nee, kenne ich nicht. Ja, ja, doch, haben wir bei TikTok gesehen. Wo ich sagte, okay. Und die konnten aber dann ganz spannende Sachen erzählen, so nach dem Motto, dass es nicht Bullshit war, weil es halt wirklich eine vernünftige Doku war, aber halt so ganz kurz zusammengecuttet. Und wo man merkt, okay, irgendwie gibt's auch da mittlerweile andere Inhalte auf TikTok als irgendwelche komischen tanzenden Girlies und so. Das war irgendwie.
Ja, TikTok ist wohl so richtig groß oder will groß werden im Bereich Education tatsächlich.
Tatsächlich? Krass.
Krass. Also es gibt so, so ein paar Initiativen, die du dann so in der App teilweise auch siehst, irgendwie Hashtags, die dann von denen gepusht werden, so spezielle Seiten, so mit Educational Content und so ein Kram, aber. Mhm. Ich weiß nicht, wo, also welche Richtung das gehen soll, aber auf jeden Fall scheint das ein Ding zu sein. Ja.
Ja, ja, ich, hast du bei Instagram vielleicht gesehen, Ingrid hat uns ein Video auch geschickt nach unserer letzten Folge, wo es darum ging, weil wir ja gesagt haben, so, boah, Hauptsache kein Trump mehr, ne? Weil es halt ein
Ach so, mit beiden das so. Ding.
Genau, das Video dann quasi mit beiden, wo ich dann erst so dachte, was sage ich jetzt? Ja, ist halt nicht so geil. In dem Video ging es darum, dass irgendwie Biden irgendwelche, auch so Mädels so ein bisschen komisch angetouched hat, irgendwelche Leute geküsst hat.
Der riecht so immer an so Haaren von anderen Menschen so
eklig. Ja, oder an Leuten riecht. Super merkwürdig. Wo dann irgendwie ich jetzt gestern oder so bei Twitter gelesen habe, dass irgendwelche merkwürdigen Fake-Videos von Biden gerade rumgeschickt werden aus irgendeiner rechten amerikanischen Blase, die jetzt quasi Leute gegen Biden aufhetzen sollen. Wo ich wieder so dachte, keine Ahnung, das Video, das ich da jetzt gesehen habe, war das jetzt quasi real?
Ja.
Oder ist es quasi Bullshit? Und was glaube ich jetzt? Und das finde ich einfach so krass, dass ich einfach nichts mehr so richtig glauben kann, wo ich mir nicht denke, wo ich dann denke, ach, lasst mich alle einfach in Ruhe. Ich glaube eben nur das, was ich will, was ich glaube. Und das ist ja auch nicht richtig. So, dass man sich von einem abschottet. Das ist ein bisschen crazy.
Das ist super crazy, ja. Und das Krasse ist irgendwie, wenn du das jetzt mal nimmst, was Adobe da jetzt geliefert hat. Ich habe letztens einen spannenden, auch so einen Mini-Beitrag auf LinkedIn gesehen. Da ging es genau um Adobe. Was denn?
Ich mache nur gerade Flowseekers Werbung
okay.
Auf dem Pulli hinter mir.
Ja. Muss auch sagen, damit das die Hörer auch wahrnehmen.
Nee, manchmal baue ich ja Sachen ein für die nur YouTube-Zuschauer.
Ach so. Also für den Algorithmus, der das Ding.
Egal. Also für den einen, ja.
Und da sagt so ein Typ, ja, eigentlich müsste Adobe ein soziales Netzwerk aufmachen.
Mhm.
Wenn du es mal so denkst, naja, so das Beispiel war, naja, Twitter hat quasi ermöglicht, grundsätzlich so der ganzen Welt Dinge zu sagen in dieser limitierten 140-Zeichen-Variante. Mhm. Dann kam Instagram, hat gesagt, okay, wir machen alle Leute zu Fotografen, indem wir ihnen Filter anbieten. So, und jetzt kam TikTok und sagte, ey, Fotografie reicht nicht, wir können jetzt auch Musik ganz easy da rein cutten und erlauben und denen noch bessere Content-Produktion jetzt auch mit Musik und Videos, so sinngemäß. Und wenn du jetzt Adobe nimmst, mit was Adobe alles kann, mit diesen ganzen AI-Geschichten, wo sie Gesichter manipulieren und so weiter und mit Bildbearbeitung, Videobearbeitung, wenn die das jetzt quasi jedem Trottel, so wie uns, beibringen würden mit so einer Special Adobe, weiß ich irgendwas, App oder so eine Social-Media-App, die so ein bisschen funktioniert wie TikTok und Co., aber halt viel krassere so Tools hat, dass halt jeder viel besseren Content produzieren kann, dann wären die eigentlich prädestiniert dafür, quasi ihr Know-how quasi aus dieser professionellen, wir machen das für irgendwelche Fotografenwelt, in so eine App zu knallen, wo du halt irgendwie Content produzierst und mit diesen ganzen Magic-Tools so.
Ja, ich musste gerade dann denken, oh, ich sehe gerade, das neue MacBook Air wird irgendwie 1000 kosten. Ist das schon mit dem krassen Chip oder nicht?
Ja, das ist das. Ja, das ist aber für Education war das, ne? Das war jetzt extra.
Nee, Education 900.
Ach so.
Education war 899 und der Original war 1K. Damn. Ich dachte irgendwie, dass das teurer wird mit dem Chip. Aber
krass, dass die Batterie von dem Ding haltet 18 Stunden. Das ist schon heftig. Ja. Ich glaube, früher war so Standard so bei 11 oder irgendwie so 10, 11 Stunden. Das ist jetzt fast eine Verdoppelung.
What? Aber ich will deinen Punkt gar nicht runterreden. Ich habe nur gerade dran gedacht, als du das erzählt hast, dachte ich, du kennst doch diese Menschen existieren nicht, sondern sind vom Google-Algorithmus quasi gebaute Menschen so. Ja. Stell dir mal vor, so ein soziales Netzwerk, wo quasi, ein bisschen abgedreht jetzt, wo quasi die Neural Engine hingeht und sagt, okay, pass auf, wir simulieren ein soziales Netzwerk von Leuten, die gar nicht existieren. Das heißt, wir nehmen diese Google-Stock-Bilder, packen die Photoshop-Sachen quasi damit rein und dann, das heißt, du lässt diese Fake-Identität miteinander kommunizieren und guckst mal, was passiert.
Alter, das ist wie bei der Simpsons-Folge früher, wo sie quasi so diese Gesellschaften in so einer Schuhbox hatten. Basiert,
ja,
die dann, also, wo dann so Bakterien irgendwann mutiert sind, auf einmal waren das so kleine Lebewesen und auf einmal haben sie so, weiß ich, Städte aufgebaut und Krieg geführt und so. Und das alles in so einem Schuhkarton. Ich finde die Idee echt voll interessant, dass du quasi ein.
Ja, oder?
Ja, so ein AI-basiertes soziales Netzwerk, wo einfach künstlich die ganze mit sich selbst redet und für sich selbst Content produziert. Um dann zu sehen, wann es eskaliert. So nach 2 Stunden, nach 20 Stunden und dann.
Genau, weil es wäre ja spannend zu sehen, so nach dem Motto, in welche Richtung geht dieser Algorithmus? Also geht dieses Netzwerk? Geht es dahin, dass quasi alles glücklich gepostet wird? Geht es darum, dass irgendwie quasi, es geht um Reichweitenmaximierung? Geht es um gleich, dass alle gleich
viel bekommen müsste?
Und so? Das könnte mir erscheinen.
Das wäre voll lustig. Zwar stell dir vor, du nimmst Instagram, wie es heute ist, mit den bestehenden Accounts. Und lässt so Simulationen laufen, die dann quasi simulieren, dass die Leute einfach ungefähr ähnliche Sachen posten, die sie heute schon posten, sich ähnlich verhalten. Und dann guckst du, was dein Verhalten, so wie dich heute verhältst, in den letzten Wochen verhalten hast, wo dich das hinführt. Das ist quasi eine Prognose.
Du kannst ja abspeeden, was in 10 Jahren so, ne?
Ja, boah.
Fände ich ganz spannend. Das ist eine coole App-Idee.
Keine Ahnung,
so, aber die. Hey, spul mal deinen Instagram-Algorithmus vor. Hier kannst du sehen, wenn du so weitermachst wie jetzt, wo du in 10 Jahren stehst.
Und dann kommen so Empfehlungen. Wir haben noch 27 Millionen andere Varianten durchgespielt. Ab jetzt postest du lieber das.
Ja, vor allem, weil wenn du dann auch die Vergleiche hast, wenn du dann quasi Hochrechnung verschiedener Kanäle siehst, siehst du ja, was, also dann hast du ja noch bessere Auswertung, was halt gut laufen wird und was gut läuft und so weiter und so fort. Okay, verrückt. Fände ich auf jeden Fall interessant. So ein AI-basiertes soziales Netzwerk, wie so eine Kultur, wo man so drauf guckt. Und sich so denkt, oh krass, und dann kann man auch so Störfaktoren reinbringen. So, was ist, wenn einer gar nichts mehr postet? Was ist, wenn einer, weiß ich nicht, nur Schwarz-Weiß-Bilder postet? Machen das dann alle, weil das so quasi so ein Vorreiter-Ding ist? Oder wird der dann quasi ausgeschlossen, weil er ist anders? Ich glaube, ich stelle mir das zu einfach vor, aber ich würde das gerne beobachten. Ich würde gerne eine Studie dazu sehen.
Ja, vielleicht gibt es was in der Zukunft, dass du einfach sagst, hey, man hängt so in Simulation von Simulationen ab.
Ja, weil ganz ehrlich, Leute gucken sich auch hier so RTL, weiß ich nicht, da gibt es auch so Sendungen, wo quasi, oder bei Vox und so, so Shopping Queen und so, wo das, was glaube ich, ja, die Leute gucken, weil sie einfach so ein gewisses Stück Normalität dann einfach sehen. So, Frauen gehen einkaufen, coole Sachen shoppen sie und irgendwie ist es schön.
Ja, ja.
Oder es gibt auch so eine Serie mit so Dating auch, wo irgendwie das erste Date gefilmt wird einfach. Und die Leute gucken sich quasi alltägliche Handlungen an, wo gar nicht zwingend crazy shit passieren muss. Da muss nicht irgendwer den anderen betrügen, da muss nicht irgendwer beleidigt werden von Dieter Bohlen und keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt quasi eine Sendung anbieten würde, so ein 24/7-Sender, also ein Sender, der quasi jeden Tag immer, und der aber quasi eine virtuelle Familie irgendwas zeigt, wie sie sich potenziell miteinander verhalten können, wäre die Frage, ob das der Renner wäre oder ob die Leute das langweilig finden, weil sie sagen, das ist ja nicht echt.
Weiß ich gar nicht. Weißt du, was ich glaube, worauf es hinausläuft, ist, wenn wir gucken uns ja heute so Soaps an und hoffen auf so Momente, wo du so Wiedererkennungseffekt hast und sagst, bah, das, ne, so irgendwie kann ich damit relaten und irgendwie, ich glaube, in Zukunft gibt es halt einfach, keine Ahnung, 7 Milliarden Versionen von How I Met Your Mother und jede ist so ein bisschen anders. Das ist meine individuelle Variante der Serie,
wo du so Entscheidungen treffen kannst, meinst du?
Ja, nicht mal das im Zweifel, aber oder? Wo halt eben Netflix mich kennt und sagt, hey, wenn du das guckst, dann ist das halt, oder wenn, ne, wenn du es alleine guckst, ist es so. Wenn du das Pärchen guckst, ist es so. Wenn ihr es in der Gruppe guckt, dann ist es auf die Gruppe zugestimmt. Und es gibt mehr Jokes, so mehr Gruppenjokes und mehr Gruppendynamik. Als Pärchen hast du mehr diese Pärchenmomente, also quasi so individualisierten Content hast, der dann bei dir so ganz viele Sachen triggert. Und ja. Weil du guckst so eine Serie und wenn jemand mitguckt, der halt eben Horrorfilme und so Splatter nicht so geil findet, dann wird das so ein bisschen verharmlost.
Das wäre ganz geil, dann wird eher so weggecuttet und so. Ja. Kann man sich ja ganz gut vorstellen eigentlich.
Ja, warum auch nicht? Also wenn je mehr, also gerade, ne, diese ganze
Die Thumbnails werden ja schon angepasst quasi so.
Genau, ne? Aber also, das ist ja gar nicht so weit, wenn du jetzt sagst, du kannst quasi eine bestehende Szene nehmen und und halt über diese ganzen Tools von Adobe kannst du voll viel so raussteuern, Emotionen ein bisschen faken, Post-Edit und so. Warum nicht?
Vor allem, wenn dann, also dann wird das vielleicht auch irgendwann mit so Kameras gedreht, die quasi, also du hast einfach mehrere 360-Grad-Kameras so gefühlt. Das heißt, du kannst auch viel einfacher verschiedene Szenen quasi wählen, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn nur diese Szene gefilmt wird, dann kannst du schlecht was anderes daneben cutten. Aber wenn du sagst, okay, ich kann einmal die Szene von vorne sehen, einmal von hinten, weil einfach so viele Kameras quasi da am Dreh sind. Egal, das ist ein bisschen crazy. Gerade wurde der Mac Mini vorgestellt für 700 Euro. Mit dem neuen, auch mit dem neuen Chip. Keine Ahnung, Mac Mini habe ich mich nie mit beschäftigt.
Ist halt nur diese Kiste, ne? Da ist halt einfach nur ein Computer, genau. Aber du brauchst auch einen Bildschirm irgendwie. Ja, weiß nicht, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, wofür Menschen sowas verwenden. Das ist so.
I don't know. Ist, genau, also der, gut, es ist halt quasi kostet halt weniger als der Laptop.
Alter, ist das MacBook Pro kommt jetzt?
Ja,
Alter.
Ja, jetzt kommt das Pro.
Ja, das ist schon krass, was Apple da macht, ne? Das komplette Line-Up-Ding einfach komplett ausgetauscht, jetzt unsere eigenen Chips rein, fick dich, Intel.
Genau, vielleicht muss man das noch mal kurz erklären, was da jetzt gerade quasi passiert. Willst du das einmal kurz, warum das jetzt so ein bisschen krasser ist vielleicht?
So, ich glaube, man muss dazu wissen, für MacBooks hat Apple selbst nie die Prozessoren gebaut, sondern hat immer welche eingekauft von einem anderen Hersteller und gesagt, ja, die reichen schon, die tun wir jetzt da rein. Ich glaube, sie jetzt nach, keine Ahnung, 10 Jahren oder so haben sie entschieden, gut, wir bauen unsere eigenen Chips. Das haben sie jetzt bei iPhones und iPads die ganze Zeit schon gemacht. Jetzt haben sie auch entschieden, das halt für MacBooks, also für das ganze, ich sag mal, PC-Setup dann auch zu machen. Und keiner wusste am Anfang so genau, wie schnell wird das jetzt gehen, wie viel Zeit bleibt Intel noch und wann setzen die das jetzt um. Ja, und jetzt, heute haben die quasi damit angefangen, jedes bestehende Produkt bisher, was man so kennt, zu dem sagen, jetzt bauen wir eine Variante mit unserem eigenen Chip. Und das ist halt. Und
zeigen, wie viel krasser der sein soll.
Erstens das und was halt natürlich
ob das so ist,
super nicht, bitter ist.
Ich gehe davon aus.
Ja. Was halt super bitter ist, diese Firma, die halt diese Chips herstellt, die wird halt bestimmt einen nicht unwichtigen Anteil ihres Geldes damit verdienen, diese Chips an Apple zu verkaufen. Ja. Und ich glaube, Menschen werden sich jetzt zweimal überlegen, hole ich noch ein MacBook mit einem alten Chip oder mit dem neuen Apple-Chip, ne?
Vor allem, wenn sie sehen ja gerade, dass sie nicht teurer sind.
Nee.
Also dann gibt es ja einfach keinen Grund mehr.
Ja, was halt, Chip zu kaufen. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich das geil fände, aus, sag mal, Konsumentenperspektive, der nicht sagt, ich brauche den tausendfachen Zoom oder irgendwas Tolles. Die Dinger sollen halt leiser sein und halt längere Laufzeiten haben, weil die halt einfach, weil diese Chip-Architektur so gestaltet ist, dass du eben nicht so krass kühlen musst, weil die nicht so heiß wird. Das heißt, die brauchen nicht so viel Ventilatoren und so ein Shit. Das könnte ich hier, das fände ich halt super geil an sich.
Ja, und es ist halt immer das, wie soll ich sagen, was ich generell ja cool finde, nicht nur bei Apple, sondern wenn das einfach bei bestimmten Dingen so ist, wenn halt die Infrastruktur in sich geschlossen ist. Wenn du halt sagst, okay, ich gehe jetzt als Apple hin und sage, naja, wer kennt unsere Apple-Geräte besser als wir? Ja, niemand. Und Intel baut diese Prozessoren für ganz, ganz viele verschiedene Use Cases so. Und es ist ja immer, also ich würde jetzt sagen, es ist in der Regel immer cooler, wenn die Firma, die sich damit auskennt, auch den Chip quasi baut, wenn die das Know-how haben, natürlich so, ne? Und wenn die das Know-how jetzt haben und es gut hinbekommen, dann ist das ja, kann das ja nur cool sein, weil dann können die auf Grundlage ihres Chips auch besser Entscheidungen treffen für Programme und so weiter, können alles viel mehr aufeinander abstimmen, was ja wieder so ein Argument für, also was für mich so ein Argument für Apple wäre, für Tesla, für keine Ahnung, was diese ganzen Companies, die quasi sagen, okay, wir machen das so ein bisschen, wir bauen so unser Ding und das machen wir dafür cool, so.
Ja.
Und, dafür gibst du vielleicht andere Funktionen auf, keine Ahnung, so, ob beim Chip das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber ne, es gibt ja auch immer die Argumente, ne, gegen Apple, muss man ja auch sagen, ne, dass Leute halt sagen, okay, mir fehlen dann einfach bestimmte Dinge, zum Beispiel Chiara könnte für ihre Arbeit nie einen Apple benutzen, weil da einfach die Programme nicht existieren, für, die sie halt für die Arbeit braucht,
krass,
so. Das heißt, da kann sie es noch so cool finden, ja, ist halt nicht drin, so, was ja auch fein ist, wenn es quasi zwei, muss ja nicht ein Monopol geben, also, ja, es gibt ja quasi zwei Monopole so ein bisschen, aber ist ja, ist ja okay, wenn nicht einer alles dominiert, sondern wohl, wenn man sich so ein bisschen das suchen kann, was man cool findet.
Ja.
Manche mögen das eine, manche mögen das andere. Ist ja vollkommen fein. Weil ich denke, ich habe immer Sorge, dass wir hier zum krasser Fanboy-Werbungspodcast sind.
Deswegen dachte
ich, ja, gut. Ich streue das kurz ein, aber ja. Ist ja auch eigentlich wurscht.
Jetzt hast du die andere Seite genannt, jetzt können wir wieder aufhören, darüber zu reden.
Ja, genau, und guck mal, da die Konferenz haltet.
Nee, also ich.
Seid mal leise kurz.
Nein, ich war überrascht, wir haben ein paar Arbeitskollegen, die auf dem Windows-Laptop arbeiten. Diesen Surface-Geräten. Und,
von denen habe ich auch Gutes gehört, von den
Surface-Geräten. Ja, es ist halt nicht schlecht, ne?
Ich habe damit auch nicht gearbeitet, ich kann dem mehr dazu nicht sagen.
Ja, ich meine, es ist am Ende des Tages ist es ein Gewohnheitsding. So, ich glaube, egal welchen Beruf man ausübt, also es kommt nicht darauf an, was für einen Laptop du hast, sondern auch einfach, wer davor sitzt. Mhm. Und klar gibt es für bestimmte Programme halt entweder den geilen Windows-Laptop, der es halt super geil macht, oder es gibt halt vielleicht das geile Google Chromebook, wovon ich, glaube ich, noch nie was gehört habe. Also was Besonderes, aber
was Gutes, genau, einfach so, dass es da ist, ja.
Ja, und halt für die meisten Sachen ist halt MacBook einfach gerade irgendwie das beste Tool der Wahl, weil es einfach am verlässlichsten funktioniert, so, aber wenn du halt ein Vollidiot bist, dann kannst du das teuerste MacBook kaufen, kriegst ja trotzdem das Gescheites produziert, so. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das Spannende ist jetzt, wir kriegen jetzt in der Schule, kommt jetzt bald, 60 Schüler-iPads quasi, also Geräte für Schüler, wo es darum geht, dass die fürs Homeoffice quasi ausgestattet werden sollen, wenn die bedürftig sind. Mhm. So, also wenn es darum geht, okay, wir haben kein PC zu Hause, es funktioniert einfach nicht, klar, falls irgendwas passiert. Und, habe ich ja schon mal erzählt, es soll auch quasi für die Lehrer iPads geben. So, die sollen auch
irgendwann nächstes Jahr kommen. Ganz kurz, sorry, 20 Stunden Battery Life. Junge, Junge.
Ja, das ist mal MacBook Pro, ne?
Hm. Ja. Sorry. Für Lehrer auch?
Kein Ding. Und die Lehrer sollen die auch bekommen. Und da ist jetzt bei uns im Lehrerzimmer auch mega der Krieg. So, warum müssen es Apple-Geräte sein? Warum sind es nicht Laptops? Warum konnten wir nicht wählen und so? Voll valide Punkte. Also ich denke mir auch, warum konnte man nicht wählen? Ich hätte auch, hätte die Leute gerne die Wahl gelassen. Andererseits, die Argumente sind halt der Wartung, so nach dem Motto, wenn wir alle das gleiche System fahren, dann ist es viel, viel einfacher, irgendwie, keine Ahnung, in der Cloud zu arbeiten, Sachen auszutauschen, dass nicht diese Komplexitätsprobleme. Aber damit ist auch gerade darüber gestritten. Und wir haben halt, ich glaube, die Geräte sollten halt irgendwie, wir haben so im Rahmen von 500 Euro zur Verfügung.
Ja.
Und da dachte ich mir halt auch, okay, für 500 Euro einen Laptop, Windows-Laptop sich holen oder halt ein vernünftiges iPad, wo die Leute auch dann quasi einen Stift dazu holen können und so. Mhm. Da gibt's ja diese Education-iPad-Angebote.
Mhm.
Würde ich auch immer das iPad bevorzugen, weil ich glaube, die Leute, die keine Ahnung davon haben, einfach weniger Scheiße damit anstellen können.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Sondern, weißt du, die können da nicht hingehen, nach 2 Tagen, die Updates nicht gemacht, keine Ahnung, der PC Müll zu, ich verstehe es auch nicht. Klar, es ist im Prinzip auch möglich, aber einfach viel schwieriger. So.
Ja,
und ich glaube, das sehen die Leute noch nicht so ganz, weil die immer denken, ich krieg das ja bestimmt voll gut hin oder irgendwie Lehrer XY hilft mir dabei.
Mhm.
Sehe ich schon kommen. Ich werde sehr viel iPad-Wartung machen dürfen wahrscheinlich. Oder es macht halt dieser komische Überbau, dieses Regio-IT, die dann da wahrscheinlich das machen. Wo man aber jetzt auch schon weiß, naja, die Frage ist, wie viele Lizenzen holen die für bestimmte Programme, wie werden die verteilt, wie wird das funktionieren? Man weiß es alles nicht. Also dieses ganze Digitalisierungsgeld, das kommen soll, mal gucken. Ich werde hier berichten, wie gut das funktioniert in der Schule mit diesem Geld, das da versprochen wurde und wie gut auch die Arbeit damit klappt. Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang gibt es vielleicht so einen Hype. Die Leute haben dann ihre iPads in der Hand, denken sich, ich habe sowas mal, cool. Und nach einer Woche merken die, das bringt mir ja gar keinen Vorteil, weil ich damit gar nicht gerne arbeite, so digital. Sondern, ich mache weiter gerne meinen alten Unterricht, was ja vollkommen okay ist. Das möchte ich ja gar nicht kritisieren.
Ja, klar.
Aber es ist auch eben nicht für jeden was, so gerade jetzt einfach so aufgedrückt. Sondern die Leute müssen es vielleicht selber auch kennenlernen, Fortbildung bekommen, wie auch immer, die Vorteile kennenlernen. Ansonsten wird es keinen Sinn machen.
Ja, es ist halt auch, man muss sich, glaube ich, am Anfang auch dazu zwingen, so einen digitalen Prozess für sich selbst irgendwie mal auszuprobieren und dann so ein bisschen herauszufinden, wie kann das funktionieren. Und der Glaube ist es dann so, man benutzt es und auf einmal wird alles besser. Ist halt, glaube ich, genau die falsche Erwartungshaltung, weil jede Umstellung ist am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig, schwierig. Man muss Sachen neu für sich definieren, die man vorher schon auf Blatt Papier und Stift-Ebene schon kannte. Muss man jetzt für sich neu entdecken. Manche Sachen werden besser funktionieren, andere Sachen schlechter. Und ich glaube, da ist auch oft diese Ernüchterung da nach 2, 3 Tagen und man denkt sich so, ja, aber irgendwie war ich doch schneller mit meinem Stift, mit meinem Papier. So, klar, safe, ne? Ja. Aber du musst halt dem Ganzen auch erstmal ein paar Wochen geben, um dich dann reinzufuchsen und dir Prozess zu überlegen. Ich glaube, es wird echt eine fette Welle der Ernüchterung erstmal geben, so von wegen, ja, was ist an diesem iPad so toll?
Irgendwie die Verbindung klappt nicht mit dem Beamer am Anfang, weil die Leute nicht checken, wie das funktioniert mit der App oder weil es vielleicht auch einfach hakt, weil einfach 100 neue iPads da irgendwie operieren in einem WLAN, das überhaupt nicht stabil ist. Klar, und da gibt es manche Leute, die sagen, das gehört dazu, das passiert eben. Ja. Oder Leute, die sagen, ich wusste doch gleich, das funktioniert nicht. Das wird sich zeigen.
Das Spannende finde ich halt immer, wie welche Horizonte Leute bei sowas einnehmen, die sagen, ja, es funktioniert ja eh nicht, wenn es mal temporär nicht funktioniert. Mm. Die übersehen halt, dass es eher ein temporäres Problem ist, was aber trotzdem in die richtige Richtung geht von der Entwicklung her. Und die dann sehen, ja, okay, jetzt haben wir gerade ein WLAN-Thema, in 3 Wochen ist das behoben und dann ist es halt geil, dass da auch diese Horizonte unterschiedlich sind bei den Leuten und manche halt leider nur dann auf den ersten Fehler quasi warten, um dann zu sagen, ja, ist alles scheiße.
Und den vielleicht sogar selber machen, wo man dann daneben sitzt und erklärt, ja, guck mal, aber du hast doch auch das und das geklickt, die in der Anleitung steht, aber du sollst das nicht machen. Ja, aber was kann ich denn dafür, wenn
also ich kenne mich mit sowas doch nicht aus, ich habe doch zu Hause meinen Laptop, also
ich meine. Ich habe doch gleich gesagt, ich wollte ein Windows-Gerät haben.
Ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir leider zu gut vorstellen und muss nur schmunzeln.
Aber ich, mal gucken, ich werde mein Bestes tun, dass so gut es geht, vielleicht den Leuten irgendwie nahe zu bringen.
Du kannst ja so ein Apple-T-Shirt anziehen mit so einem hier Genius Bar oder so, Apple Support. Ja, genau. Dann gucken, ob ich hier sowas klar machen kann, so gebraucht oder so von irgendwelchen ehemaligen Apple-Mitarbeitern.
Das wäre so witzig, ja, weil ihr wisst schon manchmal dieses Gefühl so, wenn der Drucker nicht angeht und so, ne, dann ist es auch immer, die Leute, also habe ich schon mal erzählt, die Leute gehen dann vorbei und dann war es das so und der Drucker ist dann einfach da kaputt. Deswegen ist es jetzt hier gerade One More Thing?
Alter, also man muss wissen, die Präsentation ist jetzt vorbei. Die haben jetzt sowieso 3-4 neue Laptops vorgestellt.
Was ist so ein Typ, der uns irgendwas erklärt. Ich habe halt keinen Ton. Ich habe eben, glaube ich, auf seinen Lippen gelesen, One More Thing. Weil das Event heißt ja auch One More Thing. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Also meine Prediction wäre, die haben viel über Spiele gequatscht. Es wird irgendwas Apple TV Games-mäßiges. Huh.
Ja, anderes Ding, was halt auch Gerüchte, weiß ich schon, rumgeht, sind diese komischen Plättchen, die du von Apple kaufen kannst. Diese
AirTags.
Ja, genau, die du irgendwie an seinen Schlüssel so dran packst. Wenn du ihn verlierst, dann wirst du ihn dann irgendwie, weiß ich, findest. Hä, was war jetzt?
Oh, doch nicht? Ah, es ist hier so ein bisschen Corona-Kram. Ja. Also blendet so ein, hey, wenn ihr krank seid, macht das nicht, geht nicht zur Arbeit, proper Social Distancing. Ach nee, die sagen, wie sie gearbeitet haben.
Ach so,
dass bei man der halt Produktion quasi safe des Videos. War. Ja. Ja, dass da alle auf alles geachtet wurde. Vielleicht gibt's doch kein One More
Thing. Aber der Typ hat ja auch irgendwas erzählt. Ich versteh's nicht.
Nee, ich meine auch.
Ja. Ja, irgendwie, wäre mal cool, wenn es noch Überraschungen gäbe. Ich glaube, diese ganze Leaks-Szene, so auf Twitter und Co., die haben halt mittlerweile alles versaut. So, man hat halt alles irgendwie schon
vorher. Obwohl die sich ja oft genug auch noch ändern, also, wie soll ich sagen, oft genug auch täuschen. So wie jetzt vielleicht heute, als gesagt wurde, da kommt oft noch irgendwas, aber bis jetzt sieht es so aus, als wäre es vorbei. Aber, naja, coole, also ich glaube, coole neue Geräte. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das muss man jetzt auf jeden Fall dahin wechseln oder so. Aber wenn halt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren irgendwer einen Laptop braucht oder jetzt so für Studienbeginner und so, ist ja so ein MacBook Air mit Education-Rabatt vielleicht ganz cool. Mhm. Wenn man damit, kann man auf jeden Fall die 5, 6 Jahre seines Studiums gut mitarbeiten.
Ich wollte gerade sagen, das hast du halt, also meine Erfahrung sagt mir, du hast halt echt lange Lebenszeiten garantiert.
Ja.
Also ich habe hier immer noch von 2011 meinen ersten Mac stehen, der funktioniert halt immer noch nicht geil, also es häkelt dann auch und zu mal, aber damit kannst du noch eine Bachelorarbeit schreiben, locker.
Auf jeden Fall. Ja. Na, Kehre auch noch hier von meinem. Ja. Kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt Podcast mit aufnehmen, aber.
Ja, gut, aber machen ja auch noch crazy people so Podcasts.
Absolut.
Hab ich jetzt erzählt, letztens hat mich ein alter alter Schulfreund angeschrieben auf Facebook.
Nee, hast nicht erzählt.
Und meint dann so, hey, du machst doch so einen Podcast mit Max zusammen und ich will jetzt auch einen Podcast machen. Hast du mal irgendwie Zeit? Können wir kurz telefonieren? Brauchen wir so ein bisschen.
Geil.
Hast du mal ein paar Tipps für Equipment und so weiter? Ich sag, ja klar, man.
Ja, das war cool, wir das schon alles durchhaben, ne?
Ja, genau. Shit.
Das ist halt einfach super easy.
Es war halt lustig zu sehen, weil es exakt die gleichen Fragen waren, die wir uns auch gestellt haben und ein paar Sachen muss ich jetzt sagen, gut, wir haben jetzt nicht alles ausprobiert, ne? Wir hatten das und das und das, aber das hat, glaube ich, auch schon mal geholfen. Und scheint wohl ein Ding zu sein. Also Leute machen Podcasts.
Ja. Kommt da eine neue Kollabo irgendwann? Ist da ein Gastauftritt schon?
Vielleicht.
Sag mal Anfangsbuchstaben vom Namen.
R wie Richard. Oder R wie Ramin.
R wie Ramin. Ja. Falls du zuhörst, Ramin, schöne Grüße.
Ja, viel Erfolg.
Do it!
Oh ja.
Do it. Meld dich, ja, wenn das ist.
Er hat schon auch gesagt, ja, das ist, können ja mal eine dritte Session machen. Ja.
Auf jeden.
Ja.
Mit Ramin immer gerne. Ich habe ja eben schon so ein bisschen aus meinem Pedal-LK erzählt. Ich hatte was beschäftigt die letzte Woche so ein bisschen. Mhm. Weil ich habe gerade mit denen das Thema Montessori. Mhm. Und ich muss auch sagen, aus dem Studium bin ich ein mega Fan noch von Montessori, so, weil die einfach ein cooles Reformschulkonzept
was,
quasi.
Kannst du das in einem Satz zusammenfassen, ja, was Montessori
nochmal sagt? Nicht im Satz, aber in 4, 5, wenn die langweilig wird, okay, sag Bescheid.
Schaffst du 2?
Das war halt.
Okay, ist keine Verhandlung, sorry, ja, ist
ein Podcast. Willst du es hart kondensiert haben? Dann, also ja, ich kann es ja auch hart kondensieren.
Ja, die Frage, also.
Wir machen das zeitlich. Gib mir, stopp die Zeit, 2,5 Minuten oder so.
Alter, 2,5 Minuten hast du ja 30 Sätze produziert. Nee, was ich immer spannend finde, was ist so der Kern von Montessori? Du kannst ja gerne drumherum erzählen. Was ist so der Kern davon?
Der Kern ist ihr Leitsatz: Hilf mir, es selbst zu tun. Mhm. Das heißt, dass die Kinder, ne, diesen Satz sagen: Hilf mir, es selbst zu tun. Das heißt, der Lehrer ist nicht mehr so im Fokus, sondern die Kinder sind mehr im Fokus. Und das war halt in der damaligen Zeit relativ revolutionär, weil sich es halt krass verschoben hat. Weil, ne, du kennst das von früher, diese Aufnahmen, der Lehrer steht vorne, diktiert irgendwelche Sachen, alles wird so in den Kopf getrichtert. Und sie ging halt hin und hat gesagt, ja, pass auf, wir kennen das mal um, der Erwachsene tritt in den Hintergrund und die Schüler stehen im Vordergrund, die Kinder. Das ist so quasi das, was sie krass gemacht hat, dass sie halt den Kindern das Kindsein gegeben hat, so in einer gewissen Form und auch in der Schule das gestanden hat. Und darauf basierend hat sie dann ganz viel gemacht. Also hat dann quasi so Material entwickelt, Entwicklungsmaterial, so verschiedenstes, man würde jetzt heute sagen, so Spielzeug, aber es ist eher so Lernmaterial, das angepasst ist auf die Schüler, hat so eine ganze Anthropologie geschrieben mit so einer kosmischen Theorie, dass quasi alles zusammenhängt und alles für das Gute quasi sich entwickeln soll. Die Kinder so einen inneren Bauplan haben, nachdem sie sich quasi entfalten und wir Erwachsenen halt aufpassen müssen, dass wir den nicht kaputt machen mit unseren Leistungserwartungen, mit unserem von außen aufgedrückten Erwartungen, sondern dass die Kinder sich normalisieren, wenn sie einfach unterstützt werden bei dem, was sie tun wollen und können und möchten. Und so. Und das ist einfach, das ist so ganz grob zusammengefasst. Das ist einfach das, was ich halt total cool finde, dass sie halt in der damaligen Zeit, dass so die Kinder in den Mittelpunkt.
Wann war das ungefähr? Und, nur so zur Einordnung?
Das habe ich gerade vergessen. Irgendwas um 1900 irgendwas rum.
Okay. Also nicht jetzt vor 20 Jahren oder so, schon ein bisschen länger her.
Nee, sorry, ich muss das ganz kurz nachgucken, das ist mir sonst ein bisschen peinlich, wenn ich das nicht weiß.
Ah, ist ja nicht schlimm.
Das sind ja so Fakten. Ab 1907 entwickelte es ein namentliches Montessori-Schulen angewandtes pädagogisches Bildungskonzept. Also irgendwie 1907 rum.
Okay.
Anscheinend. Und das Krasse war irgendwie, die war so erste studierte Ärztin Italiens und so und war so eine richtig crazy, crazy Frau halt irgendwie. Die hat eine spannende Biografie gehabt und so. So. Und das Problem ist, worauf ich jetzt hinaus möchte, irgendwie hat mein Kurs gelernt, dass sie scheiße ist. Und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin.
Aber, nicht durch dich oder was? Oder?
Ja, irgendwie schon anscheinend. Oh. Also wir haben jetzt so die ganze Zeit die Sachen gelernt so ein bisschen und das eigentlich war auch cool. Die Leute hatten Spaß daran, glaube ich. Also so aus Lehrersicht. Ja, ne? Also keine Ahnung. Ich glaube, es war in Ordnung. Und wir haben jetzt gestern reflektiert. So, ja, und was ist so, wie ist es mit der, also so mal kritisch reflektiert. So am Ende der Reihe, so wir gucken Urteilskompetenz, mal gucken, was kann man denn gut umsetzen, was nicht. Und irgendwie wurde es nur gebasht. Es gab nicht eine positive Sache. Und ich saß mal nur so vorne, ja, aber denk dran, in der Zeit damals und guck doch mal hier, das ist doch voll toll. Nee, also das gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, zum Großteil habe ich die halt verloren, als ich gesagt habe, ja, Montessori war halt kein großer Fan von Spielzeug und Fantasie und so. Weil für Montessori war es halt alles quasi Zeitverschwendung, weil die ja gesagt hat, die Kinder entwickeln sich in ihrem Bauplan und die arbeiten immer an ihrer Identität. Und alles, was sie davon ablenkt, ist quasi schlecht. Das heißt auch, Fantasie und Wegträumen und so, ist halt Zeitverschwendung. Machen Kinder nicht normalerweise. Wenn wir die nicht mit Spielzeug beladen, dann spielen die auch nicht so komische Sachen, sondern arbeiten an sich. So. Und ich glaube, das hat denen so ein bisschen den Durchstoß gegeben, wo sie gesagt haben, was? Die sagt, Kinder dürfen nicht spielen, das ist Zeitverschwendung.
Herr Pelzer, heißt das, ich darf nicht mehr PlayStation spielen? Ja, so ungefähr. Dann finde ich die Kacke.
Ja, und das war so ein bisschen, irgendwie war das traurig, wenn man so selber so ein Thema hat, wo man so ein bisschen emotional drin hängt. So, weißt du, NS-Erziehung ist mir doch scheißegal. Sollen die, naja gut, sollen die es auch nicht finden unbedingt, aber so, das ist halt nicht mein Thema so. Ja, ja. Aber dass die jetzt, dass man das so hier alle rausgehen und dann im Abi schreiben werden, ja, okay, ich habe das zwar gelernt, also schreibe ich hier hin, was sie gesagt hat, aber grundsätzlich ist es scheiße im Kopf dabei, das finde ich irgendwie, das ist irgendwie traurig, das ist irgendwie schade.
Schade, Schokolade. Und dann,
also es ging, genau, worauf ich aber was der thematische Einstieg in das, was ich dich fragen wollte, ist, weil dann ging es darum, Ja, das ist auch okay für mich. Das stört mich nicht. Das bin ich gewohnt.
Dass sie, hätte ich auch gewundert, wenn es anders wäre.
Ja. Dass dann der Kurs quasi so ein bisschen argumentiert hat im Sinne von ja, alles schön und gut, so Materialien selbst wählen und blabliblub. Aber wir leben noch in einer Leistungsgesellschaft, Herr Pelzer. Und die Kinder werden doch dann nicht darauf vorbereitet, Leistung zu bringen. Und damit haben sie einen Nachteil gegenüber anderen. Und deswegen ist es doch eigentlich unverantwortlich, das Kind auf die Montessori-Schule zu schicken. Und daraufhin ist quasi so eine 40-minütige Diskussion ausgebrochen, die total spannend war, wo ich dann gemerkt habe, weswegen ich mich auf den Podcast gefreut habe, weil ich immer vorne saß und gedacht habe, ja, Max, du bist jetzt nicht gefragt. Deine Meinung ist gerade nicht so wichtig. Die Schüler sind am Diskutieren. So. Aber ich hatte immer so das Bedürfnis, weißt du, so, ja, aber denk doch mal daran und so. Und vor allem, weil das ist dieser Kurs, wo ich schon mal von erzählt habe, wenn die Klausur schreiben und quasi keine Eins haben, sind die traurig, weil die halt irgendwie so krassen Notendruck verspüren. Und dann dachte ich, das ist irgendwie so ein unschönes Bild für so ein Peda-LK für mich, wenn der sagt, es ist doch eine Leistungsgesellschaft, Herr Pelzer, und keine Ahnung, dieser Notendruck, es zählen doch nur die Leistung und die Noten, die man bringt, alles andere ist doch quasi egal, so ungefähr. Also jetzt mal überspitzt dargestellt. Und das finde ich irgendwie so ein trauriges Bild, wenn Abiturienten damit so ins Berufsleben gehen. Siehst du das anders? Ich weiß nicht, weil ich dachte so, bin ich da einfach so ein verträumter Vollidiot, der wieder sagt, nein, es kommt nicht nur auf deine Leistung drauf an. Es gibt doch viel, viel mehr Sachen, die dich ausmachen und die später im Leben bestimmen, ob du erfolgreich oder glücklich oder whatever bist, als ob du die Leistung bringst, die Gesellschaft von dir erwartet.
Die Frage ist, vielleicht sollten wir erstmal klären, was. Also ich habe mir gerade nochmal den Wikipedia-Artikel zum Begriff Leistungsgesellschaft durchgelesen, weil ich glaube, okay, das ist nicht das, was Leute damit erstmal assoziieren. Meine erste Assoziation war, Leistungsgesellschaft sagt, du bist quasi es aufgezwungen, etwas zu leisten, du musst irgendwas tun, du musst performen, du wirst gezwungen quasi hart zu arbeiten und du musst dich irgendwie durchsetzen. Das ist so ein Das war dieses Bild, was in meinem Kopf entstanden ist. Wenn man aber den Wikipedia-Artikel dazu liest, dann ist es super neutral. Und Leistungsgesellschaft heißt nichts anderes als eine Gesellschaft, wo in welcher die Verteilung angestrebter Güter, Macht, Einkommen, Prestige, Vermögen entsprechend der besonderen Leistung erfolgt. So, aber nicht, also kein Zwangprinzip, sondern eher, naja, wenn du was haben willst von diesen Dingen, Macht, Prestige, Vermögen, dann musst du was tun in der Gesellschaft, um dir das quasi zu erarbeiten. Aber es ist nichts davon getrieben, dass du irgendwie, also es ist erstmal neutral formuliert. Und was aber nie in meinem Kopf neutral ist, wenn ich den Begriff höre, ist immer dieser Zwang dahinter. Du musst etwas leisten. Sonst ist eher, nee, du kannst dich auch dagegen entscheiden. Du musst ja, nicht jeder will ja vermögend sein, nicht jeder will ja mächtig sein oder irgendwie Prestige haben oder wie auch immer. Das heißt, du hast immer noch die Option. Das ist halt nur das Modell, dass du sagst, naja, nicht jeder, der geboren wird, kriegt auf immer irgendwie kriegt irgendwas geschenkt, sondern es ist halt gut, wenn du was haben willst, musst du es dir halt erarbeiten und etwas dafür leisten. So, und deswegen ist die Frage, was schwirrt in den Köpfen der Schüler bei dem Begriff halt und was halt nicht. Ja.
Also die, auf die ich jetzt quasi so ein bisschen anspiele, da war schon die klare Aussage so, ja, und man will doch immer das Beste und Größte quasi erreichen. Also, dass man wirklich diesen so verallgemeinert dargestellt, als müssten wir alle diesen Wunsch haben in uns, immer das Beste und Höchste zu leisten, um auch das Größtmögliche zu erreichen. Und wenn das, weil dann saß ich so vorne und hab gesagt, ja, sorry, da bin ich, glaube ich, das Gegenbeispiel, weil ich glaube, das ist nicht mein Bestreben, das immer Höchstmögliche, Größte zu erreichen innerhalb der Leistungsgesellschaft. Gar nicht negativ gemeint, sondern innerhalb des, ja, je mehr du gibst, desto mehr kannst du bekommen. Aber ich glaube, da kann man auch irgendwann einfach sagen, ja, okay, aber mehr Macht und Prestige will ich einfach nicht. So, ne, ich werde halt Lehrer. Ist das der mächtigste Prestigeberuf? Keine Ahnung. In meinen Augen irgendwie nicht. Aber klar könnte man auch sagen, naja, aber ich. Und die Argumentation war dann so im Sinne von, ich müsste doch eigentlich mehr streben. Ich muss doch der Beste in meinem Beruf sein wollen. Ich muss doch. Und so. Und da habe ich mich so. Da dachte ich mir so, das ist doch voll der krasse Druck, wenn man das so spürt und wenn man das so sagt, wir sind doch alle so, dass wir das Größte, Beste immer wollen und wir verdrängen andere auch immer.
Ich finde,
die sind jetzt kurz vorm Studium, nur ganz kurz, mit dem NC, ne, so nach dem Motto, naja, wenn ich den Studienplatz nicht kriege, kriegt den wer anders und ich muss den Einserschnitt haben, sonst komme ich nicht in mein Studium. Und so, wir haben ja auch ein System, das so ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Schülern genau das zu vermitteln. So, du kannst es nicht studieren, was du willst, noch so sehr, du kannst es noch so sehr wollen, wenn du den NC nicht packst in deinem Schulzeit, hast du verloren.
Ja, ich glaube, aber das, vielleicht kann man das an so Beispielen irgendwie deutlich machen. Wenn du so ein Computerspiel spielst, so ein Rollenspiel.
Oh, jetzt bin ich da.
Da gibt es ja auch verschiedene Leute, also Menschen spielen Rollenspiele auf unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt die, die quasi Schweine töten, um halt die krassesten Waffen da irgendwie zu generieren und sagen, hey, ich farme irgendwie krass und will halt einfach diese krassen Gegenstände haben. Andere finden die Storyline geil und spielen einfach so ein bisschen Story. Andere spielen Rollenspiele, um halt irgendwie mit anderen Leuten abzuhängen und dann machen die einfach coole Events draus, keine Ahnung. Und mir fehlt die Fantasie, weil ich selber keine Rollenspiele spiele, aber es geht ja auch bei so Spielen, merkst du, nicht jeder strebt quasi an, diese eine Waffe am Ende zu haben, die vielleicht nur 10 Leute haben können. Mhm. Und ja. Also ich finde, wenn man sagt, hier, liebe Schüler, ja, wer von euch spielt so Rollenspiele? Mhm, okay, du. Warum?
Niemand. Also, ich schon, schade.
Ja, aber also ich glaube halt, ich glaube, ja. Wenn man sich so ein Rollenspiel einfach mal anguckt als Beispiel, dann merkst du auch, okay, das eigene Bestreben und die eigene Zielsetzung ist halt eben nicht immer schwarz-weiß. Entweder du willst gar nichts erreichen oder du willst der Beste in einem sein. Es gibt halt auch viele, die sich dieses eigene Ziel halt viel tiefer stecken und sagen, mir reicht auch der dritte Platz. Oder mir reicht auch die normale
Waffe. Dafür bin ich einfach happy und dafür habe ich meine Freunde und so.
Ne? Ja, genau, also deswegen, dieses Thema Leistung ist halt sehr beschränkt auf materielle Dinge und halt auf Vermögen und so ein Kram. Und ich glaube halt, dass viele Menschen dann auch im Laufe der Zeit dann auch für sich selbst merken, okay, ich habe zwar mal gedacht, ich will Milliardär sein, aber will ich eigentlich gar nicht. Mir ist viel wichtiger, irgendwie am Samstag mit den Jungs Fußball zu gucken und weiß ich nicht, immer noch mit meiner, weiß nicht, selber Bier zu brauen, weil ich das geil finde. Keine Ahnung was. Mhm. Und dann auf einmal findest du dann deine Identität, wie Montessori gesagt hat, ne? Und weil du bist abgelenkt, bist nicht mehr abgelenkt vom Spiel und dann findest du heraus, ah, ich will auch gar nicht der krasseste sein. Aber ich glaube halt leider, dass einfach so in. Also ich frage mich halt, woher das kommt, dass das so krass so geprägt ist. Also dass dieser Schulalltag einen so anscheinend oder die Eltern einen so prägen, dass man da irgendwie denkt, man müsste halt immer der
krasseste auch mega sein.
Krass. Also ich weiß, wo das herkommt, ehrlich gesagt.
Ja, bin ich auch mega erschrocken, wenn ich das so mitbekomme, wenn ich dann so mitbekomme, wie sie da so hart über Noten definiert wird. Und dann denke ich mir immer, naja, aber ich bin ja auch irgendwie Teil des Problems, so, weil ich kann das noch so sehr verurteilen, noch so sehr sagen, ja, du bist aber auch total viel wert, wenn du eine 2 hast oder eine 3 oder selbst eine 4 oder eine 5, ist scheißegal, das macht nicht deinen Wert als Menschen geringer. Dann sitze ich dir trotzdem vor mir und sagen, ja, Peter, trotzdem habe ich jetzt eine 4 und kann nicht Tiermedizin studieren. So, ja, was wollen sie mir über Wert erzählen? Ja, geil, so, also sagen die nicht, aber ja, ich könnte mir vorstellen, ne, also es ist halt so dieses, na klar, lässt sich aus meiner Perspektive jetzt leichter irgendwas sagen, ja, bla, aber die sind halt gerade in der Phase, wo um sie rum Leute, oh, duale Studien, Leute gehen sich da bewerben, die Eltern fragen immer oder andere Leute fragen, was hast du denn eigentlich später mal vor zu machen? Oh, du willst Psychologie studieren? War dein größter Traum immer, aber hast du mal geguckt, was dein Schnitt ist? 3-0. Welche Sprachen kannst du? Geh mal schön nach Uruguay, da kannst du vielleicht Psychologie studieren. Ah. So, keine Ahnung. Also ich glaube, die sind halt einfach gerade in so einer Phase, wo es halt einfach sehr, wo alles um sie rum sich sehr über diese Noten definiert, weil das die nächsten 5 bis 6 Jahre festlegen wird, was sie tun. So, ne? Und das muss ich mir selber auch mal wieder sagen. Aber trotzdem werde ich nicht müde, denen das zu sagen, dass das scheißegal ist. Aber das ist natürlich nicht. Aber ich möchte gerne der Gegenpol sein, weil ich das irgendwie erschreckend finde.
Ja. Ja, was ich halt auch wirklich schade finde, und das macht ja auch den Druck an der Stelle, ist, dass wir halt ist trotz eigentlich unserer MacBook Pros, die wir alle haben, gefühlt, es immer nicht geschafft haben, quasi dieses Limitierungsproblem bei Studiengängen in den Griff zu kriegen. Ja. Das ist halt eigentlich schade, weil ich glaube, diese Beschränkung auf, okay, wir haben halt einen Hörsaal und da passen halt 10.000 Leute nur rein, maximal pro Jahr, wie auch immer. Ja, wir leben im Zeitalter von Homeschooling und im Zeitalter von Zoom-Unterricht oder Zoom-Vorlesung. Ich glaube, langsam bröckelt das Konstrukt und ich hoffe einfach, dass es diese NC-Diskussionen einfach in ein paar Jahren nicht mehr geben muss.
Ja, wäre ja cool, wenn du irgendwie sagen, sorry.
Nee, alles gut.
Ja, wäre ja cool, wenn du irgendwie sagen könntest, pass auf, wir haben irgendwie, keine Ahnung, physisch 100 Plätze für unseren Studien gegangen. Wenn du den NC nicht packst, geben wir dir aber die Möglichkeit, digital Listener zu sein oder so. Ja. Du schreibst alle Klausuren mit, du machst alles ganz normal, du kannst den Abschluss am Ende machen, bist aber immer nur digital quasi dabei. Das ist dein Nachteil, weil du halt den NC nicht gepackt hast. Ja. Aber dann kannst du trotzdem durch eigenen Fleiß, kannst du trotzdem teilhaben und kannst auch das Zertifikat am Ende erwerben, weil du ja trotzdem irgendwie dabei warst. Also weil du trotzdem alle Prüfungen gemacht hast und so. Ja. Sowas wäre ja zum Beispiel schon mal eine coole Idee, irgendwie sowas durch Corona vielleicht entstehen.
Ich meine, wenn du dir den gesellschaftlichen Impact dann mal vorstellst, wenn du aus Generationen von Kindern quasi diesen eigentlich, also aus diesem Problem des Mangels entstehenden Leistungsdruck, wenn du den einfach rauswerfen kannst aus der Gleichung, wie viele tolle Ärzte, Anwälte, Psychologen dabei rauskommen und wie viele Menschen, die es eigentlich gar nicht wollen, aber von ihren Eltern so reingepresst werden wollen, naja, es ist prestigeträchtig, Arzt zu werden oder Anwalt zu werden und du hast doch 1,1, tja, dann musst du das doch machen. Diese komplett bescheuerte Entscheidungsfindung, die ja dann manchmal passiert, wenn du das wieder auflöst, ich glaube, dann geht es uns allen einen Ticken besser. Ich glaube, das hat echt einen riesen Impact. So. Das
fände ich ganz
geil. Das ist ein schönes so Problem, an dem man arbeiten sollte, finde ich. Also, ja, ich glaube, damit kann man sich selber auch reich machen, wenn man dafür eine geile Lösung findet für komplett die Universitäten Deutschlands, mindestens europaweit. Vertick denen die Software, die du dafür baust, und dann wirst du halt Multimillionär und freust dich einen Keks. Und cooles Problem.
Ja. Genau, echt ein cooles Problem. Und das aber auch irgendwie lösbar scheint, finde ich persönlich. Weil klar wird es dann immer Leute geben. Also das Problem ist, dass ja die Leute quasi diese Uni-Regeln dann machen, die ja dann an Prestige verlieren, wenn auf einmal jeder Arzt werden kann. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass du quasi erstmal, da muss erstmal so eine alte Generation, sag ich mal, nicht wegsterben, sondern sagen wir abtreten.
Ja, aber das Ding ist, darf ich kurz direkt,
gerne.
Das muss sofort von außen kommen. Ich glaube, die alte Generation zieht die neue Generation ran und da kriegst du keinen Shift im Denken hin. Deswegen muss es einfach von außen. Bumm.
Deswegen, auch wenn Leute müde werden, dass man positive Sachen an Corona betont, weil Corona scheiße ist für ganz viele Situationen und eigentlich für alles, ist das trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass man daraus jetzt merkt, okay, auf einmal statten wir alle mit digitalen Sachen aus. Auf einmal merken wir, okay, das geht auch einigermaßen so. Vielleicht nicht in der Grundschule, vielleicht nicht in der Unterstufe, aber in der Oberstufe Homeschooling, ja, geht halt irgendwie. Und in der Uni, ganz ehrlich, als ich damals an der Uni gearbeitet habe, mein Dozent hat auch angefangen, seine Vorlesung aufzuzeichnen, weil er gesagt hat, ganz ehrlich, warum soll ich mich denn da hinstellen? Es meldet sich eh keine Sau, keiner stellt Fragen, da sind 1000 Leute vor mir, dann kann ich das einfach aufnehmen und die gucken sich zu Hause entspannt an, können sich die Vorlesung anhalten, zurückspulen, wenn sie Fragen haben und ich biete denen eher eine Sprechstunde. Wenn die Fragen haben, sollen die dann da die Fragen stellen, weil warum sollen wir das denn daran limitieren? Das heißt, es fängt quasi schon an, so ein bisschen um sich auch ein bisschen zu entlasten. Das ist ja für die Dozenten auch entspannt,
wenn die es einmal aufnehmen. Und so. Das klingt jetzt fast schon negativ, aber stell dir vor, du würdest all die brillanten Wissenschaftler nehmen, nicht jedes Mal das Gleiche erzählen müssen, sondern die können wieder forschen. Ja. Das ist eine viel bessere Zeitnutzung irgendwie an der Stelle.
Ja. Und die Uni hat coole Kooperationen und hat dann quasi, keine Ahnung, ist die Vortragsreihe zu Neurobiologie und die haben dann den amerikanischen Neurobiologen das Video auch, also der nimmt ein Video für die, weil das ein Kumpeldozent ist, irgendwie auf und so. Da ist viel Cooles möglich. Und um nochmal zu dem Antrag zurückzukommen, was ich dann eben schön finde, dass die Menschen, die Schüler, die Kids auch wieder vielleicht dadurch ein bisschen mehr das Ganze genießen können, was sie da quasi gerade für eine ganz eigentlich schöne Zeit haben mit ihren Freunden so in der Schule und lernen können und lernen wollen in der Regel ja auch viele. Und denen sollte das nicht kaputt gemacht werden, dadurch, dass da so fies selektiert wird nach irgendwelchen random Kategorien von irgendwelchen Prüfern und Prüfungen, die ja auch alles andere als valide sind. So, wir können es Zentralabitur nennen und so, aber sind wir ehrlich, die Note am Ende des Abiturs sagt null darüber aus, was du für ein guter Mensch bist, wie gut du auch in dem Fach bist, das da benotet wurde, sondern es sagt einfach, du kannst dich gut hinsetzen und Sachen lernen, auswendig lernen im Zweifel. Was ja auch okay ist, was ja auch ein Skill ist so, aber das große Erwachen kommt dann meistens im Studium, wenn man merkt, oh fuck, ich kann ja irgendwie gar nichts so. Oder nach dem Studium, wenn man dann auch merkt, im Studium ist es ja genauso. Da kann man sich auch einfach durchmogeln durch irgendwelche Prüfungen, macht einen sehr gutes sehr guten Uni-Abschluss und weiß nachher nicht so viel, was da eigentlich so passiert ist im Studium. Das heißt alles nichts. Und ich finde es so krass, wenn man das mal so durchblickt hat, dass man daran dann seinen Wert misst, dass irgendwelche merkwürdigen Prüfungen von außen einem aufgedrückt werden und wenn man einmal nur weiß, wie subjektiv und wie random das dann irgendwie doch ist und wie viele Leute man kennenlernt, die Doktoren und Professoren sind, die größten Vollidioten sind in bestimmten Dingen, weil das heißt nicht, dass sie die besten Menschen überall sind, sondern die haben halt ein Spezialwissen und mehr auch nicht. Und das finde ich irgendwie immer ganz gut.
Das ist halt leider sehr spät im Leben, diese Erkenntnis oft.
Ne? Ja. Und das kannst du noch so sehr predigen vorne vor so einer Klasse. Die denken sich dann auch so, ja, lass den mal labern, ey.
Ja, aber es ist halt so.
Wir wären genauso gewesen. Wir hätten damals auch da gesessen und hätten gesagt, ja, was will der uns erzählen? So.
Also ich saß da bei der Frau von Obama und die hat mir erzählt, wie es läuft. Und da habe ich gesagt, okay. Okay.
Cool. Ich soll also Kreuzfahrt-Animateur werden. Okay.
Ich so, geil, ab die Post, let's go.
Erstmal Rufreisen, Lorette. Erstmal schnüffeln, wie es so läuft.
Alter, ich habe früher mal überlegt, das wäre schon voll cool, so Lorette-Reisen und so. Hm.
Das machen ja auch viele, aber ich glaube, das ist hart anstrengend.
Ja, und ich glaube, es macht halt einfach keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum Bachelors machen. Ja,
egal. Außer du machst es halt assi. Also ich glaube, ich hab mal von, ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat, irgendwer hat es mal mit so 3-4 Freunden zusammen gemacht, dann so Teamer zu sein. Ja. Und die haben einfach gesagt, naja, unser Ziel ist, dass wir eine geile Zeit haben.
Ja, ja.
Und sind die Leute aber scheißegal. Dann kannst du dich natürlich total eine schöne Zeit machen, machst das einmal mit, kriegst dafür Geld, danach bist du nicht mehr dabei. Aber die Leute, die halt dich auf dich verlassen, irgendwie die Kleinen, die dann irgendwie mitfahren da mit dir, die haben halt dann keine geile Zeit. Ist auch irgendwie doof.
Ja, sehr egoistisch an der Stelle. Ja.
Absolut egoistisch. Fällt
Frau Montessori auch nicht so geil.
Das fällt Frau Montessori nicht so geil. Richtig. Ach Mann. Ja, das muss ich loswerden heute, weil irgendwie, das ist so, man denkt schon immer vor der Klasse und wiederholt sich die ganze Zeit und man denkt so, ich fühle mich wie so ein richtig schlechter Opa, der euch erzählen will, dass der Krieg doch gar nicht so schlimm war, wie man immer denkt.
Aber Leute, nein.
Aber genau. Ja. Und dann, die sind dann auch so süß, dass dann einer so gesagt hat, ja, aber Herr Pelzer, Sie wollen uns doch nicht mal Ihre Meinung aufdrängen, oder? Nein, nee, natürlich nicht, aber irgendwie doch.
Aber findet die bitte auch nicht scheiße.
Ja, das kann doch nicht sein, dass sie die scheiße findet. Vor allem denkt man dann so, man hat solche Kacktheoretiker mit denen gemacht, wo die alle so da saßen und dachten sich, ah, das ist irgendwie cool. Und wenn man das einem dann wirklich einem was bedeutet, dann sagen die, der ist scheiße. Das gibt's doch nicht.
Ja, so ist das. Du musst die Meinung anderer akzeptieren.
Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine Serienempfehlung, die ich dir schon geschrieben habe.
Ja.
Lass uns mal kurz, kannst du mal deine vorstellen, ich kann meine kurz vorstellen. Ja,
hau du zuerst raus.
Okay, es geht um Ted Lasso. Passend zu unserer Apple-Thematik heute ist es natürlich bei Apple TV Plus verfügbar. Ich habe das irgendwie nur wegen weil ich irgendwie das iPad mir vor einem Jahr geholt habe. Da gab es ja irgendwie ein Jahr gratis Apple TV Plus, deswegen habe ich das noch. Und habe bei Twitter nur gelesen, ich habe noch nie so eine, ich weiß nicht, was das deutsche Wort für wholesome Serie gewesen wäre. Ist es einfach wohltuend? Keine Ahnung.
Ja, so vollumfänglich geil. So,
ja.
Ja, sowas.
Aber so, ja, es ist so, wie als würde man sich in Zuckerwatte legen. Mhm. So fühlt sich das quasi an. Und ich dachte erst so, ja, gut, ne, mal gucken. Und dann habe ich mir durchgelesen, ja, geht irgendwie um einen Footballtrainer, der dann auf einmal nach England geht und dann da Fußballtrainer sein will und so. Und da dachte ich mir so, okay, Fußballserie, keine Ahnung, kann ich das Chiara überhaupt vorschlagen? Macht das Sinn? Und wir haben angefangen zu gucken. Und ohne Scheiß, ich könnte in jeder Folge kriege ich Gänsehaut, könnte vor Glück, könnte ich einfach nur weinen. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so.
Aber warte mal ganz kurz, muss man dafür irgendwie Fußball geil finden oder irgendwie?
Nein, null. Die Schnitt, ich denke mir, die könnten ein bisschen mehr Fußball reinmachen, aber die cutten das immer sofort weg. Das ist immer so, oh, die haben jetzt spannendes Spiel. Ja, die haben verloren. Ah, okay. So, okay. Also, es geht null um Fußball. Es geht vielmehr um so zwischen mich, so diese typischen Serien so, oh, am Anfang rechnet keiner mit ihm und so. Und dann irgendwie kriegt er aber auf seine Art, auf so eine menschliche Art, eine gute Connection mit diesen Fußballspielern. Ja. Und auf einmal werden die harten Charaktere weicher. Und die Managerin, die ihn nicht leiden kann, wird irgendwie auch weich, weil er sie in seinen Bann zieht mit seiner netten Art, weil keiner dagegen ankommt. Dass Leute einfach fucking freundlich und nett sind. Und es ist einfach so schön. Ja. Es ist einfach genauso, wie ich mir mein Leben vorstelle. Es ist so, wäre ich gern. Und so, das ist einfach so schön, weil es einfach, jeder Charakter ist irgendwie cool, jeder ist nett, keiner fuckt einen ab, alle sind sympathisch und es ist trotzdem nicht langweilig. Man könnte ja denken, ja, es ist irgendwie langweilig, wo ist denn da der Reibungspunkt? Hm. Nee, es ist einfach durchgängig so schön. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch auf jeden Fall mal Ted Lasso an. Guckt euch die erste Folge an, die geht eine halbe Stunde. Danach weiß man schon, ist das was für mich oder nicht? Und ich bin mir sicher, dass es jeder kann die Serie mögen, weil es ist einfach nichts, was man nicht mögen kann daran.
Okay.
Bitte, guckt das und werdet so wie er. Werdet gut.
Punkt. Fuck, man, jetzt komme ich in meiner Serie-Empfehlung, die ist so komplett das Gegenteil.
Das ist doch gut. Jung und Young, wir bieten Kontraste. Was
okay.
Los?
Wir mal quatschen. Amazon Prime Video hat was, ich glaube, was Bestehendes aus 2013, also neu verfilmt. Mhm. Die Serie heißt Utopia.
Mhm.
Sagst du dir was oder hast du da irgendwie Berührungspunkte mit?
Ich habe gerade in meinem Kopf ist Eureka, diese Serie mit Superman damals so.
Mhm.
Und aber eine Utopia sagt mir nichts, glaube ich.
Okay. Das Ding ist, ich finde, bei der Serie ist es so, sobald du anfängst, viel vom Plot zu erzählen oder so ein bisschen versuchen, den Plot schmackhaft zu machen, ist halt die Serie kaputt. Weil die Serie davon lebt, dass du so voll viele Situationen hast, mit denen du nicht rechnest. Und dann passieren sie und du denkst dir so, what the? bist halt komplett, denkst okay. du, bist komplett raus.
Aber kannst du es
vielleicht
einordnen? Ich kann es vielleicht so
Sci-Fi?
Nee, ist es Gegenwart?
Ist überhaupt kein Sci-Fi. Ich kann ja so ein bisschen die ersten paar Minuten so ein bisschen erzählen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert. Pärchen erbt ein Haus. Die beiden gehen ins Haus und finden dort ein Comic. Das Utopia-Comic. Mhm. Und dann recherchieren sie und finden heraus, dass es um dieses Comic herum total den krassen Hype gibt. Es gab früher ein anderes Comic, das hieß Dystopia.
Und das hätte ich, glaube ich, erraten können.
Überraschung. Und alle und die ganze Welt hat nach Utopia gesucht. Und die zwei haben es irgendwie gefunden. Und dann denken die sich so, boah, geil, verticken wir das an den Höchstbietenden und verdienen damit Arsch voll Geld. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, als diese Meldung Twitter erreicht hat, dass Utopia gefunden wurde, passierte so, die ganze Welt steht quasi still und alle Nerds dieser Welt wollen dieses Ding haben.
So. Aber wir haben jetzt Zeit und alles ist quasi wie jetzt.
Alles ist wie jetzt also, gerade.
So, okay.
Genau. Und dann geht's halt los. Und dann quasi, das kann ich auch noch sagen, dann gehen sie hin und sind auf so einer Comic-Con-mäßigen Veranstaltung und casten dann so Leute und sagen, hey, was willst du bieten? Sag uns deinen Namen. Und dann ist das quasi so der Anfang der Serie. Mhm. Und dann passieren auf einmal Dinge, mit denen kein Mensch rechnet. Und das komplette Ding driftet in so ein. Ich kann es nicht sagen, ohne dass es kacke wird.
Ja, es klingt aber super spannend.
Stell dir das so vor.
Spannend, weil, ja.
Du hast einfach, also die Hauptcharaktere dieser Serie sind halt ein Haufen Nerds, die alle an dieses Comic glauben und da drin was suchen. Du hast die Welt, wie sie heute existiert, mit voll vielen Dingen so aus der aktuellen Zeit. Es ist super krass gesellschaftskritisch. Es ist verrückt. Es hat einen Hauch von brutalen Splatter-Shit.
Was? Jetzt hast du mich.
Und gleichzeitig ist es eine schöne Abenteuergeschichte, wenn man so möchte. Mit diversen Charakteren, die auf ihre eigene Art und Weise super krank sind. Und die Serie nimmt halt null Rücksicht auf irgendwen und zieht halt knallhart den Plot durch. Und ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, aber darauf lässt man sich ein. 8 Folgen, geballt voller Action, Plot-Twists und allem drum und dran, habe ich am Wochenende durchgesuchtet.
Wie lange ist die Folge?
40 bis 15 Minuten pro Folge.
Okay. 8 Folgen?
Ja. Also so das ist perfekt für so ein Wochenende. Ja. Ja, kann man sich richtig geil geben. Ich muss sagen, es war eine der wenigen Serien, wo ich geguckt habe und einfach das Verlangen hatte, weiterzugucken, weil ich so sehr wissen wollte, wie es weitergeht.
Also ich glaube, das ist dann eine Serie, die ich, weil die Ted Lasso ist gerade unsere Essensserie, die halbe Stunde.
Das ist quasi. Nicht das Essen.
Und ich wollte sagen, und das ist dann jetzt quasi, glaube ich, weil wir haben gerade keine. Also bis auf Mandalorian, was wir jetzt hier quasi jeden Freitag wieder gucken, haben wir gerade keine richtige Serie. Und vielleicht ist das dann unsere neue Serie.
Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, in der ersten Folge entscheidet sich, ob man es geil findet oder nicht. Und ich kann auch nur sagen, ersten 40, 15 Minuten gucken, dann ist die erste Folge rum und dann will man entweder wissen, was danach passiert, oder man findet es halt schrecklich.
So. Aber würdest du sagen, ist es quasi, um es runterzubrechen, ist es so eine Abenteuergeschichte oder ist es eher ein Drama, keine Ahnung, Komödie, ist es ein gesellschaftskritisches Thriller-Ding? Also was würdest du so am ehesten quasi hervorheben? Ist anscheinend ja viel.
Ich finde, es ist im Mittelpunkt der Geschichte ist halt dieses Abenteuer. Also ich würde es nicht als typischen Thriller bezeichnen, es ist aber auch kein Comedy-Serie. Es hat halt viele Situationen, wo du dich auch kaputt lachst oder denkst so, what the fuck, das ist einfach nur awkward. Also es hat eher so einen Touch so Richtung Abenteuerserie, Comedy und mit so Effekten halt, wo du denkst, okay, wenn du jetzt gerade essen willst, dann guck das lieber nicht, weil es eben so ein bisschen Splatter-mäßig ist. Und Thriller wäre es jetzt nicht aus meiner Sicht. Ne.
Krass, hätte ich jetzt nie gedacht, von dem Namen her hätte ich jetzt gedacht, keine Ahnung, was es ist, aber das klingt irgendwie interessant, weil es erstmal so eine voll low Anfang ist, so, ja, irgendein Comic, keine Ahnung was, und dann, ja, die wollen das Comic verkaufen. Okay. Und danach diese Prämisse, dass dann irgendwie crazy Sachen passieren. Ich bin sehr gespannt, weil ich nicht weiß, was ich daraus entwickeln kann, was irgendwie spannend sein kann.
Das macht's halt so besonders, weil du eben nicht davon ausgehst, dass das passiert und dann passieren halt Dinge und die werden halt teilweise immer abgedrehter und dann denkst du, okay, jetzt habe ich's verstanden und dann passiert wieder was und dann denkst du, wow, okay.
Fein. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich glaube, das werden wir mal gucken. Und bis zur nächsten Folge werde ich bestimmt ein, zwei Folgen gesehen haben. Und dann kann ich mal berichten.
Ja, ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich kann mir vorstellen, das ist sehr, sehr polarisierende Serie. Also entweder findet man es halt geil oder man findet es halt nicht geil. Ja, so.
Ich werde es dir ehrlich sagen. Mal schauen.
Ja. Yeah, yo.
Okay, dann haben wir unsere Dienstagabend-Folge heute aufgenommen.
Ja, Mann.
Und hoffentlich habt ihr weiterhin eine erträgliche Zeit und einen schönen Abend.
Peace out.
A-Town.